Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Ja, und heute mal verkehrte Welt hier. Ich bin nämlich zur Überraschung mal in Italien. Auf Empfehlung von dir. Du hast mir ja gesagt, dass ich unbedingt mal nach Rom muss und dann auch direkt ins Stadion gehen sollte. Und das habe ich dann gestern Abend auch direkt mal gemacht. Und zwar habe ich mir das sehr spannende Spiel angeschaut, AS Rom gegen SSC Neapel. Und habe mal ein bisschen gescoutet, ne? Also Lukaku, McTominay, da waren schon ein paar spannende Spieler dabei. Die Bala kam leider erst sehr spät rein, aber du kennst das Stadion ja auch sehr gut und ist einfach ein absolutes Muss für jeden Fußballfan, würde ich sagen. Wirklich überragende Stimmung auch.
Ja, macht einfach Spaß. Und du hast ja jetzt auch noch geschafft, gegen Neapel einen richtig guten Gegner zu sehen. Also da bin ich ein bisschen neidisch, das habe ich damals nicht geschafft. Aber im Vorgespräch sind wir so ein bisschen auf einen Nenner gekommen, dass im Stadion mal Lukaku zu sehen irgendwie doch eine andere Experience ist als vorm Fernseher. Der sieht aus wie eine Naturgewalt.
Ja, ich habe mir das auch beim Warmmachen vorher schon gedacht. Also der sieht aus wie der einzige Erwachsene auf dem Feld gegen so kleine Minifiguren. Und wie er dann nachher auch alle einfach rumschubst auf dem Spielfeld, das ist schon wirklich eine 1A-Beobachtung, das mal zu sehen. Aber auch McTominay, also ich habe den jetzt ja auch zum ersten Mal live gesehen. Der Junge ist richtig gut und der passt da auch super rein. Also dieses Zusammenspiel bei Neapel mit Lukaku, McTominay, das ist richtig schön. Also wer das mal irgendwie sehen will, Serie A, unbedingt mal reinschalten. Das ist sehr cool. Und Conte natürlich auch.
Richtig, die Gescheiterten aus der Premier League finden da irgendwie zusammen. Ist schon witzig und sieht ja aktuell richtig gut aus für Neapel. Aber soll natürlich heute nicht Fokus unserer Folge sein, sondern wir haben richtig viel vor, vom Trikot-Ranking über ein Transfer-Update, über das ehemals größte Spiel der Liga zwischen Arsenal und City, haben wir einiges im Gepäck und ich würde sagen, wir jumpen straight rein.
Ja, und dann legen wir doch direkt los mit hier Gunners gegen Sky Blues, Arsenal gegen City. Es ist dieses Jahr nicht das Spiel um den Titel in der Premier League, aber definitiv ein heißes Spiel im Kampf um die Champions League. Und ja, ich glaube, Arsenal hat auch den Titelkampf noch nicht ganz aufgegeben. Und mit einem Sieg wollte Arsenal natürlich gestern dranbleiben an Liverpool. Und wir haben nachher auch noch ein paar heiße Transfers bei den Mannschaften hier dabei. Wir starten aber erstmal wie gehabt beim Personal und sehen hier, dass Pep Guardiola eine sehr spannende Elf wählt, weil er gegen dieses Power-Arsenal mit einer, finde ich, verrückten Doppel-Sechs mit Kovacic und Bernardo Silva spielt, was in sich schon mal nicht die beste Idee ist, wie ich fand.
Ja, es bleibt dabei, dass natürlich seit dem Rodri-Ausfall viel rumprobiert wird und aktuell wird auf dem Papier zumindest immer wieder Bernardo Silva als zweiter Sechser geführt, obwohl ich finde, das ist auch irreführend. Also ich glaube, realtaktisch ist es eher die alleinige Sechs von Kovacic. Bernardo Silva ist überall und nirgendwo im positiven wie im negativen Sinne. Seine Qualitäten sind natürlich unbestritten, aber defensiv gibt er dir nicht viel und dem entgegen stand dann halt Arsenal, die sich nach den Ausfällen von Saka, Gabriel Jesus dazu entschieden haben, im Mittelfeld wieder mal auf Thomas Partey als richtige Sechs zu setzen und dann mit Declan Rice und Ødegaard eben zwei Achter daneben. Und das ist einfach eine andere Physis und andere Qualität in diesem direkten Vergleich.
Ja, also das war für mich einfach wirklich ein Mismatch und auch unverständlich, wie Pep Guardiola wirklich denkt, dass das gut geht. Also du kannst vielleicht denken, mit Ball, dann passen wir die einfach zu und da haben die keine Chance gegen uns. Aber du musst ja trotzdem auch die andere Seite berücksichtigen und gegen den Ball ist es einfach absolut schwer bis unmöglich, das so zu verteidigen. Was sei es drum, auf der anderen Seite haben wir keine riesigen Überraschungen. Luis Skelly spielt hinten links, dafür Timber hinten rechts. Partey kommt rein in die Mittelfeldzentrale und vorne links Trossard neben Havertz und Martinelli, Saka natürlich nach wie vor außen vor. Und wir gehen rein ins Spiel und haben direkt gesehen, dass City bekannte Muster fortführt und ein ganz frühes Gegentor bekommt, was absolut zu vermeiden gewesen wäre, was aber wieder auch wunderbar in ihre Saison reinpasst. Du denkst, jetzt legen sie los, heute machen sie mal was Großes und setzen ein Zeichen und dann starten die aber so rein.
Es ist ein Muster. Also die Anfangsphasen von City letzte Zeit sind wirklich unterirdisch, fangen sich ganz oft frühe Gegentore. Muss das auch, dass sie sich meistens danach fangen, aber das darf dir nicht passieren als Spitzenteam, nicht in so einer Partie, nicht auswärts. Und hier konkret war es dann ein Fehler in Co-Produktion von Akanji und Stones. Stones spielt unter Bedrängnis einen Pass zum Innenverteidiger-Kollegen, muss dabei aber schon zwei, drei Arsenal-Spieler so umpassen, damit der Ball überhaupt durchkommt. Der tippt da noch leicht und Akanji wird sofort angelaufen. Beim Schweizer stimmt auch die Körpersprache nicht, die Körperhaltung.
Stimmt gar nichts.
Du siehst wirklich schon bei der Annahme, dass er den Ball gleich verlieren wird. Und dann hat er zwei, drei unsaubere Kontakte, Ballverlust. Und dann geht es schnell, weil Havertz rüberlegt, Ødegaard schiebt ein. Und dann steht es halt in Minute 2 schon 1-0. Und diese individuellen Fehler ziehen sich durch die Saison wie ein roter Faden. Da kann man wirklich keinen rausnehmen. Und hier sind für mich beide Innenverteidiger mit Schuld.
Und ich verstehe das ja auch nicht, weil Akanji ist ja echt nicht der, wo du sagst, der hat jedes Spiel ein, zwei grobe Patzer drin. Der ist ja eigentlich noch einer von denen, wo das echt eine Seltenheit ist. Und gerade bei solchen Jungs muss ich mir doch denken, wenn ich jetzt in so ein Spiel reingehe, dann versuche ich absolut erstmal die ersten 10 Minuten die einfachen Dinge richtig zu machen. Ne, diese alte Weisheit, jeder muss einmal irgendwie den Ball berühren, dann kannst du anfangen, so ein bisschen tiefer und anspruchsvoller zu werden. Die Verteidiger gewinnen erstmal die ersten Kopfballduelle, spielen die ersten einfachen Pässe und so weiter. Und das machen sie halt einfach nicht. Und ich frage mich, warum das nicht so läuft einfach oder warum sie es auch nicht beherzigen und dann direkt auch in diese gefährlichen Situationen so blinden Auges reinlaufen. Arsenal wiederum, die riechen das halt und wissen natürlich auch, wie anfällig gerade City ist und kosten das dann hier voll aus und spielen generell auch eine gute Anfangsphase hier Arsenal.
Absolut, also in der 6. Spielminute fällt dann auch das 2-0, was nur durch eine Abseitssituation zurückgepfiffen wird. Also ihr bekommt schon ein Gefühl dafür, falls ihr es nicht selber gesehen habt, City wirklich komplett von der Rolle in dieser Anfangsphase, kann nach 6 Minuten 2-0 im Topspiel hinten liegen. Eine Sache, die wirklich undenkbar war. Das Ganze ging dann ein bisschen besser, hatten durch Marmoush einen ersten guten Abschluss. Aber hinterher war es dann auch wieder richtig knapp, dass sie das nächste Tor kassieren. Wieder individueller Fehler. Kovacic wird von Ortega angespielt. Schon in einer brutalen Drucksituation, kann nur noch reingrätschen. Declan Rice ist schneller und dann steht Kai Havertz 1-1 vor Ortega und schießt das Ding aus City-Sicht zum Glück einfach daneben. Also eine Riesenmöglichkeit. Und da fällt das 2-0 dann nicht und sie retten sich irgendwie in die Halbzeit. Aber man muss sagen, wenn beide Offensivreihen quasi in Normalform sind, steht es hier eher 3-1 für Arsenal als unentschieden.
Ja, also irgendwie eine verrückte erste Hälfte, weil Arsenal beginnt gut, aber überlässt dann City auch so ein bisschen den Ball und das ohne große Not, hat man das Gefühl gehabt. Und dann geht es aber wirklich in der zweiten Halbzeit so richtig los. Und ich würde sagen, da drücken wir jetzt mal so ein bisschen auf die Tube, weil wir halt dann auch noch gleich wirklich ausführlich über die ganzen spannenden Transfers hier am Deadline-Day sprechen wollen. Den Anfang macht hier Erling Haaland nach 55 Minuten. Klassisches Haaland-Tor. Die Flanke kommt an den Fünfer, zweiter Pfosten. Und er schraubt sich da super in die Luft, hat auch eine super Körperhaltung noch in der Luft und setzt den dann auch gut gegen die Laufrichtung von David Raya. Starker Kopfball, altes Haaland-Tor, der insgesamt blass ist, ne, und macht wahrscheinlich auch einfach zu wenig und hilft ihn auch im Spiel zu wenig. Aber den macht er einfach ganz sicher rein und das sind dann auch am Ende die Aktionen, für die du einen Haaland hast.
Absolut, da ist er da und besorgt das 1-1, hält aber nicht lange, weil in der Minute darauf direkt ein richtig schlimmer Fehlpass von Foden. Ihr merkt, die Fehlpässe sind so das Common Theme dieses Spiels. Dann im Fuß vom Arsenal-Spieler landet, Partey kommt dann zum Abschluss, abgefälscht und der Ball zappelt im Netz. Und dann geht's Schlag auf Schlag, Arsenal lässt nicht nach. Dann ist es Miles Lewis-Skelly, der im Hinspiel noch von Haaland gefragt wurde, ey, wer bist du eigentlich? Who are you? Konnte man da Lippen lesen. Bekommt seine Revanche, macht mit einer richtig guten Bewegung das Tor. Dann steht es 3-1 Und ich glaube, den Spruch hat er nicht vergessen, weil er setzt sich dann hin und macht den Haaland-Jubel aus der Champions League, den meditierenden Jubel, gab noch mal ein bisschen Aufruhr im Nachhinein, das Ganze. Aber rein sportlich gab es danach keine Überraschung mehr. Havertz trifft dann doch noch, nachdem er die Riesenchance liegen gelassen hatte, zum 4:1. Und Navanieri, weil der Tag so gut war für Arsenal, trifft noch zum 5:1 mit einer richtig guten Bewegung. Generell diese letzten 2-3 Tore mit Top-Abschlüssen, das sah dann gut aus und Arsenal am Ende hoch verdient mit 5:1 zu Hause City geschlagen.
Ja, echt noch ein paar schöne Tore gemacht, auch hinten drauf Arsenal. Und dann schrauben sie einfach ein paar Gänge hoch und du merkst, da kann City einfach nicht mithalten. Und das ist irgendwie unglaublich, weil die nun mal nach wie vor ein wahnsinnig gutes, individuell starkes Team sind. Aber die können da einfach wirklich nicht mitgehen, wenn ein Team mal in ihre Energie kommt und wenn die wirklich einen guten Ball spielen und aggressiv sind, dann haben die einfach keine Chance. Und diesen Leistungsabfall zu sehen, aber auch diesen Abfall in der Bereitschaft, wirklich ans Äußerste zu gehen, der ist schon echt bemerkenswert. Was dann auch noch so eine kleine Side-Story war dieses ganze Haaland gegen Arsenal-Thema. Also anscheinend hasst Arsenal Haaland und da gibt es auch eine Vorgeschichte, weil er ja den Ball, glaube ich, gegen den Kopf geworfen hat von Gabriel in einer der letzten Begegnungen beim Torjubel, haben die sich gemerkt. Dann auch dieses Ding mit Louis Skelly und dann mit Stay Humble in Richtung Arteta. Und da gab es gestern alleine, glaube ich, 3 Aktionen von Arsenal gegen Haaland. Also dann schreit Gabriel zuerst in Haalands Gesicht beim Tor und jubelt quasi in sein Gesicht. Dann zeigt Haaland wiederum auf die Premier League und sagt, hier, Jungs, Titel, ne, meiner und so. Und also anscheinend gibt es da eine richtige Fehde zwischen Arsenal und Haaland mittlerweile.
Ich finde es irgendwie gut, weil er tut sich sportlich sehr schwer in der Partie. Immer wieder gegen dieses Innenverteidiger-Duo Saliba-Gabriel. Da sieht er echt wenig Licht und kein Wunder, dass sich das dann aufreibt. Ob das jetzt alles sein muss von beiden Seiten, ist eine andere Story, aber fürs Entertainment, für den Faktor nimmt man es mit und ist auch hier mal wieder gut rausgekommen. Du hast es schon angesprochen mit den ganzen Gesten, mit dem Torjubel. Das ist nochmal eine Side-Story. Sportlich am Ende 2 Teams, die im Moment nicht auf Augenhöhe sind, muss man so ganz klar sagen. Und ich glaube, wenn wir es so auf einen Mannschaftsbereich festlegen wollen, so haben wir es ja auch eingeleitet, dann ist es einfach das Mittelfeld, wo sie kein Land sehen und insbesondere nach ihren Fehlern, die immer wieder vorkommen, keine Absicherung haben.
Und da sind wir dann perfekt beim Thema. Du merkst einfach, dass Rodri City nach wie vor unfassbar fehlt und das ist dann insgesamt schon eine Sache, die man auch Pep ankreiden muss, weil er hat es einfach nicht geschafft, mit seinen riesigen Ressourcen und auch mit seinem vorhandenen Personal Rodri auch nur ansatzweise zu ersetzen. Und wir alle haben ihn ja immer gelobt als mit Abstand besten Trainer der Welt. Von dem erwarte ich dann eigentlich, dass der sowas viel besser löst, auch quasi intern und dann nicht das mit Geld zuschütten muss. Genau das passiert allerdings nun, weil City anscheinend einig ist mit dem FC Porto über den Transfer von Nico Gonzalez, der defensive Mittelfeldspieler, der wirklich exakt eigentlich so ein Rodri-Typ ist, kommt für 60 Millionen, das ist auch die Ausstiegsklausel. Und wird erwartet, dass der heute am Deadline Day noch seinen Medizincheck bei City absolviert. Und sie haben schon riesige Transfers getätigt, haben 2 Innenverteidiger geholt, haben Marmoush geholt und jetzt dann auch noch Nico Gonzalez von Porto.
Last-Minute-Transfer, viel Zeit hatten sie nicht mehr. Vielleicht hat da sogar noch diese Partie mit reingespielt und das Ergebnis und wie es zustande kommt. Am Ende ist es eine Stange Geld. Du sagst, 60 Millionen Euro überweisen sie nach Portugal. 40% davon gehen an Barcelona, wo er seine Ausbildung genossen hat. Ist Spielertyp, Marke, Rodri. Man versucht ihn jetzt hier wirklich 1:1 zu ersetzen. Und für mich ist es der Transfer, der als allererstes hätte kommen müssen. Ich hatte schon wenig Verständnis dafür, für Marmoush dann so viel Geld auszugeben, mit dem Wissen, dass du diese Position auf der 6 noch nicht geschlossen hast. Dann kamen 2 weitere Innenverteidiger, wirklich junge Kerle, die hier auch beide keine Minute gesehen haben gegen Arsenal, also wohl noch keine Soforthilfe sind. Und jetzt auf den letzten Drücker holst du den 6er, für mich in der Reihenfolge ein bisschen überraschend, aber in der Konsequenz nur richtig, dass jetzt diese Lücke geschlossen ist. Und ich bin super gespannt, ob er dieses Niveau aneignen kann, so schnell dieser Faktor sein wird. Du hast dir relativ ausführlich schon so Extended Highlights über ihn angeguckt. Würdest du sagen, gibt es so einen Bereich, den er nicht abdeckt, den Rodri hatte oder irgendwelche Schwächen hat oder besondere Stärken, die dir aufgefallen sind?
Ja, also erstmal vielleicht zu seinem Profil. Er ist relativ jung noch, er ist 23, dafür aber 1,88 groß und ist auch ein physisch starker defensiver Mittelfeldspieler, also wirklich der Typ, den sich eigentlich alle Mannschaften gerade suchen, alle modernen Mannschaften, die brauchen diesen Mittelfeldspieler. Wenn du halt offensiv spielst, dann brauchst du einfach diesen einen großen Brecher, der da so ein bisschen aufräumt. Er kann aber auch was am Ball. Also ich finde ihn ziemlich pressing-resistent. Er löst sich da immer gut aus diesen Pressing-Situationen, lässt auch mal ein, zwei Mann stehen und er ist torgefährlich. Laufende Saison 17 Ligaspiele und 9 Torbeteiligungen, davon sind 5 direkte Tore gewesen. Also wirklich ein sehr variabler Spieler, der auch häufig, genau wie Rodri, den Weg nach vorne sucht und da auch dann gefährlich wird. Das war Rodri auch immer wieder in großen Spielen für City. Schwäche, ich fand jetzt sein Passspiel nicht so überragend. Und das ist natürlich auch was City immer sucht. Ne? Die wollen den Ball haben, die wollen alles spielerisch lösen. Ich glaube, da kann er sich noch so ein bisschen jetzt auch von Pep ein bisschen ja, schulen lassen. Aber vielleicht machen sie es dann ja auch so, dass ein sehr spielstarker Spieler, wie zum Beispiel Bernardo Silva, neben ihm spielt. Und dann kann er ihm so ein bisschen den Ball überlassen und dann selber so ein bisschen die dreckige Arbeit übernehmen.
Also ich freue mich drauf. Ich glaube, dass er die Möglichkeit sein kann, dass wir wieder ein altes City sehen, dass wir die taktischen Muster wieder sehen, die funktionieren, weil sie aktuell eben über diese fehlende Balance regelmäßig stolpern. Und auch wenn du individuelle Fehler wie gegen Arsenal, von einem Foden, von Akanji, von Stones, von Nunes, damit natürlich nicht auf einen Schlag wegnimmst, auch das Selbstvertrauen nicht wiedergibst, aber einfach jemanden in der Mitte direkt vor den Innenverteidigern zu haben, der sowas ausbügeln kann, der eklig ist, der Ausstrahlung hat, ich glaube, da hat City lange drauf gewartet und bleibt für mich das Fazit, City bleibt viel, viel schuldig, hat jetzt seinen neuen Hoffnungsträger vielleicht gefunden auf der 6, aber um nochmal ein kurzes Fazit auch zum Spiel zu geben, Arsenal einfach bockstark und schiebt sich damit wieder näher dran an Liverpool, sind jetzt nur 6 Punkte dahinter, ein Spiel mehr, ja, aber sie sind irgendwie in Schlagweite, muss man so sagen.
Ja, und ich will jetzt auch dann nicht jeden Spieltag eine neue Prognose abgeben, das finde ich auch echt so ein bisschen ermüdend, wenn dann immer alle meinen, eine Prognose abzugeben. Wir lassen es heute einfach mal sein. Ich glaube, sie tun im Moment gut daran, einfach ruhig weiterzuarbeiten, die Spiele einfach zu gewinnen. Und dann mal schauen, was Liverpool so macht. Aber Stand jetzt sieht es eben nicht so aus, dass Arne Slot nochmal da oben irgendwie stolpert, weil die ja auch einfach durchmarschieren. Ne? Und genau, sie haben einfach diesen starken Gegner dieses Jahr. City ist es nicht, es ist Liverpool. Und sie sind einfach angewiesen auf Fehler von den Reds. Aber im Moment sieht es nicht so aus, dass die Reds da oben viele Fehler machen.
So sieht's aus. Dann lass uns kurz über das zweite Spiel sprechen, was wir hier in unserer Folge ein bisschen ausführlicher mit reinnehmen wollen. Und dann geht's nochmal Vollgas in die Transfers, weil da gab's noch viel, viel zu berichten. Ist ja noch nicht durch. Aktuell läuft noch der Deadline-Day. Ein paar Sachen werden also wahrscheinlich noch passieren, aber wir wollen euch auf den quasi Stand jetzt bringen aus unserer Sicht. Und dann werden wir nächste Woche nochmal mit den weiteren Transfers aufräumen. Aber das kommt nach der Knallerpartie des Spieltags, was das Ergebnis angeht. Nottingham traf auf Brighton und ich hatte Lust drauf. Also ich glaube, warum muss man kaum noch erklären. Brighton mit Hürzeler, mit seinem offensiven Spielgestaltungswillen, immer interessant. Und Nottingham natürlich als eines der Teams der Stunde gegen Bournemouth mal wieder zurück zur Erde geholt worden. Und jetzt die Frage, was für eine Reaktion zeigen sie? Und das war mal eine richtige Reaktion. Am Ende steht es 7:0 für Nottingham mit 37% Ballbesitz. Also eins der absurdesten Spiele, die wir in den letzten Monaten, Jahren in der Premier League gesehen haben. Wirklich abgefahren.
Wenn du ein Spiel gebraucht hast, was aufräumt mit dem Märchen, dass Ballbesitz gleich blanker Überlegenheit gleichkommt auf dem Spielfeld, dann ist es dieses Spiel. Mit 37% Ballbesitz schießt du den Gegner komplett mit 7:0 aus dem Stadion. Ich würde sagen, eine Absage an den modernen Fußball. Aber ja, Wahnsinn. Und die ganzen Leistungsträger hier wieder auch mit extrem starkem Auftritt. Gibbs White, Chris Wood mit 3 Toren, davon ein Elfmeter. Nico Williams, Dank noch leider mit einem Eigentor für Brighton, der auch damit so ein bisschen das Schicksal für seine Mannschaft einleitet. Weil bis dahin stand es 0-0 und beide Mannschaften waren auch ganz gut drin. Auch Brighton war bis dahin drin, aber dann kommt es eben zu diesem Eigentor und danach fällt Brighton vollkommen auseinander. Und es ist wirklich phasenweise nicht mehr mit anzuschauen gewesen, wie offen die da hinten waren, ne?
Ja, sie behalten den Ball und das war beim Zugucken so ein bisschen absurd, weil es so eine Scheinsicherheit gab, dass sie schon immer wieder in ihre Muster im Aufbauspiel kommen, aber dann jeder Angriff von Nottingham einfach brandgefährlich, sie hatten überhaupt keinen Zugriff hinten und dann fällt irgendwie Tor nach Tor und Brighton wirklich ohne jedes Mittel. Wenn wir hier ein bisschen auf Ursachenforschung gehen wollen, müssen wir über die taktische und personelle Ausrichtung von Brighton sprechen. Das muss sich Hürzeler ankreiden, denn er geht in diese Partie mit relativ klarer Einstellung. Okay, Nottingham steht tief. Wie knacken wir das? Seine Lösung, sein Ansatz. Ich bringe einfach ganz viele offensive Leute rein. Er spielt mit João Pedro, Rüter und Welbeck in der Zentrale. Zusätzlich über außen mit Mitoma und Minté. Und der einzige Sechser ist Hinchelwood. Wirklich kein physisches Monster. Und mit dieser Offensive, mit dieser unglaublich offensiven Ausrichtung, die auch für Brighton ungewöhnlich ist, gehen sie in diese Partie und sehen dann genau in diesem Bereich im 6er, 8er, 10er Raum kein Land, werden abgekocht, ausgekontert und wirklich vorgeführt. Am Ende ist es peinlich. Eine 7-0 Niederlage in der Premier League darf dir nicht passieren. Und er wechselt dann zur Halbzeit dreimal, korrigiert ein paar von den Fehlern, bleibt aber bei den vielen offensiven Personalien. Und am Ende fällt er damit das erste Mal in seiner Premier League-Trainergeschichte mal so richtig auf die Schnauze.
Ja, ich glaube, er wollte einfach Forest beweisen, Leute, wenn ihr hier meint, irgendwie Zweiter zu werden, hier kommt Brighton. Und ne, wir passen euch einfach heute in Grund und Boden. Wir haben nachher 80% Ballbesitz und spielen hier unseren komischen Abwarten und dann mit Ballbesitz nach vorne kombinieren, Fußball. Und Nuno so, ja, mach doch. Ja, habt ihr den Ball und wir schießen aber 7 Tore, weil wir können es gerade einfach. Und ja, so ein bisschen naiv war es einfach schon, weil Nottingham ist keine normale Mannschaft mehr. Die haben zwar verloren gegen Bournemouth, aber trotzdem sind die nach wie vor unglaublich gut drauf. Und dieses Spiel, das kannst du mit denen einfach nicht mehr spielen, weil dafür sind die auch viel zu abgezockt in jeglichen Teilen. Die Abläufe funktionieren viel zu gut, die Spieler sind alle viel zu gut in Form. Deswegen war das aus meiner Sicht einfach schon wahnsinnig naiv. Und dann musst du es auch relativ schnell korrigieren, wenn du merkst, dass es nicht geht. Das macht er dann auch, aber dann ist es halt schon viel zu spät. Und ja, ich glaube, so ein 7-0 kann schon wirklich demoralisierend wirken. So ein 2-3, vielleicht nochmal 4-0 kannst du verkraften, aber 7-0, das wiegt schwer. Und auch Brighton hat ja gerade auf dem Transfermarkt keinen einfachen Stand. Saudi-arabischer Verein hat für Mitoma, ich glaube, 90 Millionen geboten. Das haben sie aber abgelehnt. Jetzt würde ich sagen, wenn ich Brighton wäre, die sind immer gut damit gefahren, eigentlich die Spieler für extrem hohes Geld laufen zu lassen. Die sind nachher meistens nicht aufgegangen bei den neuen Vereinen. Mitoma ist natürlich ein klasse Spieler, er ist extrem wichtig für sie, aber wenn du dann wirklich fast eine dreistellige Millionensumme für den Angeboten bekommst, das musst du fast annehmen.
Ich habe sogar von 95 Millionen gelesen, die wohl angeblich von Al-Nassr auf den Tisch gelegt wurden. Die wollen unbedingt noch einen Top-Flügelspieler verpflichten. Und angeblich war es dann Hürzeler, der endgültig gesagt hat, nein, ich lege mein Veto ein. Der Spieler ist unverkäuflich, ist für mich auch ohne Frage der qualitativ beste Spieler im Brighton-Kader. Aber ich bin geneigt, dir zuzustimmen. Das ist halt ein Level für Bundesliga-Clubs und eigentlich alle anderen Top-Ligen. Wäre das ein No-Brainer, dann musst du verkaufen, weil du einfach diese finanzielle Summe anders nicht kriegst. Brighton kann sich auch mit dem finanziellen Polster aus den vielen Verkäufen anders entscheiden. Aber natürlich gibt das indirekt auch Druck, dass du diese Entscheidung irgendwie rechtfertigen musst. In diesem Spiel sah er wirklich gar nicht gut aus. Musste auch dann zur Halbzeit runter. War einer von den drei Spielern, die eben nach 45 Minuten schon Ende hatten. Und ich bin gespannt, ob diese Rechnung am Ende aufgeht oder nicht. Auf jeden Fall ganz viel Geld, auf das Brighton verzichtet hat.
Ja, vor allem ist es ja auch eigentlich ihr Geschäftsmodell immer gewesen. Ne? Also sie entwickeln die Jungs und geben die dann für riesiges Geld an meistens größere Premier League-Vereine wieder ab. Vornehmensweise Chelsea in der Vergangenheit. Und dann kommt jetzt mal so ein saudi-arabischer Verein und bietet dir dann noch absurderes Geld und dann lehnst du es ab. Und ich finde, da müssen sie aufpassen, weil sie müssen auch immer wieder bedenken, was sie stark gemacht hat. Und das war nun mal wirklich ihr Geschäftsmodell: günstig einkaufen, entwickeln, sündhaft teuer verkaufen und dann immer wieder in diesen Kreislauf investieren. Und jetzt hätten sie das wirklich für eine Saison eigentlich abhaken können mit dem Transfer, weil dann müssen sie keinen mehr verkaufen und können durch einen Erlös alles refinanzieren. Und das tun sie hier nicht. Ist wirtschaftlich ein sehr großes Risiko, sportlich definitiv die sichere Variante. Aber ja, nochmal kurz zurück zu Forest 7-0. Ich würde sagen, das ist die perfekte Antwort auf vielleicht einige Kritiker aus den letzten Tagen, die dachten, geht da jetzt gerade wieder ein Stern unter? Nee, 7-0, Leute, wir sind noch da.
Also wenn man noch Fragen hatte, wie Nottingham so spielt, was sie stark macht, was sie können, einfach das Spiel gucken. Also wie intensiv, eklig sie im Mittelfeld sind, auf den Sechserpositionen, wie sie in den Schneid abkaufen, wie eiskalt Chris Wood ist, wie gut Elanga, Williams, einer über die Außen kommen, mit wie viel Tempo, wie gut die Hereingaben sind. Das ist schon richtig viel Qualität, die da auf dem Platz ist. Und dass es über so viele Spiele kein Zufall ist, dass du auf Platz 3 stehst, ist klar. Aber wenn man die Gründe wirklich nochmal eins zu eins sehen möchte, guckt euch die Tore an. Chapeau an Nuno, auch hier gegen so einen unkonventionellen Ansatz von Hürzeler mit den vielen Offensivspielern einfach so cool und lässig zu reagieren und sie einfach abzukochen. Also viel, viel Lob natürlich mal wieder an dieser Stelle, wenn du 7-0 gewinnst, hast du nichts anderes verdient. Um vielleicht kurz bei den Vereinen zu bleiben Richtung Transfers, hat sich bei Brighton in der Stürmerabteilung noch was getan. Einen haben sie abgegeben, einen haben sie neu dazugeholt. Abgegeben haben sie Ferguson, der seit seinem Kreuzbandriss 2024 nie so richtig in die Spur kam, hat die Vorbereitung verpasst, dann so ein bisschen Anschluss nicht bekommen Richtung Startelf. Es geht jetzt per Laie zu West Ham, die auch aufgrund von Verletzungen von Antonio und Füllkrug da Bedarf hatten. Keine Kaufoption, also klassische Laie bis Saisonende. Um das zu kompensieren, ist aber das nächste Talent bereits im Anflug. Die Rede ist von Tsimas, Vorstellung gab es schon, kommt von Nürnberg, also zweite Bundesliga. Hürzeler hat den bestimmt auf dem Schirm gehabt, kommt für 25 Millionen. 19-jähriges Talent, waren viele, viele Top-Clubs dran. Brighton bekommt am Ende den Zuschlag, so der Shootingstar der zweiten Liga und füllen damit diese Lücke schon kurzfristig.
Wird ja bei Nürnberg, glaube ich, wieder auch zurückverliehen bis zum Ende der Saison. Und deswegen haben sie da quasi jetzt gerade keinen direkten Ferguson-Ersatz. Nochmal ein kurzes Wort zu Ferguson. Der ist ja erst 20 Jahre alt, hat trotzdem schon einen Marktwert von 40 Millionen. Also da siehst du, wie hoch der auch schon mal geflogen ist. Und es gibt ja hartnäckige Gerüchte, dass schon mal so vor ein, zwei Jahren Chelsea im großen Stil bei Ferguson angeklopft hat. Und damals war schon eine Transfersumme von irgendwie 60 Millionen, wurde da schon propagiert von einigen. Und das haben sie damals anscheinend auch abgelehnt. Und das ist nochmal so ein kurzer Exkurs zu gerade. Diese riesigen Summen, ich würde die einfach immer mitnehmen. Ich würde die immer mitnehmen. Du kriegst immer gute Spieler und für 60 Millionen kannst du dir immer ein paar gute neue nachkaufen und von denen bringst dann schon irgendwann welche. Und ja, Ferguson, ich hoffe, dass der jetzt wieder was bei West Ham auf die Beine stellt. Die haben ja einfach wirklich händeringend irgendeinen Stürmer gesucht, haben da, glaube ich, in ganz Europa mindestens einmal angefragt, haben ja auch 60 Millionen für Duran von Aston Villa geboten gehabt, der dann jetzt doch zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien gewechselt ist für 75 Millionen. Da haben sie auch ja, wahnsinnig erfolgreich. Und jetzt haben sie ihren Stürmer endlich von Brighton bekommen.
West Ham hat zusätzlich noch reagiert. Graham Potter hat also nicht nur auf einen Stürmer bestanden, sondern hatte auch richtig Lust, mit Ward-Prowse zu arbeiten. Deswegen wird seine Leihe zu Nottingham abgebrochen. Er verstärkt ab sofort die Hammers. Also da hat sich noch mal einiges getan. Und du hast es jetzt schon angesprochen. Lass uns doch gerne dann in unserem Transfer-Rundumschlag zu Villa wechseln. Und zu diesem riesigen John-Duran-Deal, du hast jetzt fast nur so im Nebensatz eingetütet, nochmal deine Stimme, die Zahlen, was geht da ab? John-Duran, wir hatten es letzte Woche schon mal angeteasert, es ist jetzt wirklich so gekommen, einer der heißesten Stürmer der letzten Monate ist weg und verabschiedet sich komplett aus Europa.
Nochmal, ich glaube, das zieht sich heute durch unsere Folge. Diese Beträge musst du annehmen, wenn du wirtschaftlich nicht auf dem Revenue-Level von United City, Arsenal, Chelsea stehst, dann musst du halt diese 75 Millionen, wenn sie dir angeboten werden, annehmen. Villa hat es am Ende auch getan. Ich glaube, der Spieler war auch einfach verzückt von diesem wirklich fürstlichen Gehalt. Die Rede ist von einer 1000-prozentigen Steigung des Gehalts jetzt in Saudi-Arabien. Nochmal, ich wiederhole, 1000% mehr. Und ja, hat jetzt für alle Zeiten und für die ganze Familie finanziell ausgesorgt. Spielt jetzt in der Wüste, ist ein ganz junger, wirklich hoffnungsfroher Spieler, der jetzt fast schon, zumindest vorerst seine Karriere, an den Nagel hängt.
Ja, im Interview hat er gesagt, I grew up watching Al-Nasser. Also schon in seiner Kindheit ist er mit dem Verein groß geworden.
Ich
Ich
glaube
glaube, eine
nicht.
der dreistesten Lügen, die ich seit langem, langem so online gelesen habe. Aber hat er gesagt, fand ich witzig, ist ein bisschen rumgegangen. Ob das
Hat
dann
er
so
das echt
ist.
gesagt oder war das eine Parodie?
Nee, ich glaube, es ist real. Also ich habe
Meinst
es
du?
mehrfach
Ja.
gesehen, auch immer
Okay.
mit Gänsefüßchen, also im Zitat gewesen. Whatever, ist auch am Ende egal. Auf jeden Fall macht er den Weg und verabschiedet sich für ein paar Jahre aus dem richtigen Profifußball. Ja, ist wahrscheinlich finanziell die richtige Entscheidung. Hat dafür im Gegenzug dafür gesorgt, dass Boniface, der als anderer Kandidat so parallel im Transfer gepokert wurde, bei Leverkusen bleibt. Vielleicht aus deutscher Sicht ganz interessant. Stand dann auch sofort in der Startelf und hat getroffen. Also der ganze Wirbel hat ihm nichts angetan, aber im Gegenzug Villa 75 Millionen in die Kasse gespült. Ich glaube, irgendwie kann damit am Ende, ja?
Dazu noch mal kurz eine Sache. Ich habe gerade hier was gelesen bei der Daily Mail. Man darf nicht alles bei der Mail für bare Münze nehmen. Das weiß ich sehr genau. Aber die Kollegen haben geschrieben, dass John Duran Al-Nasser mitgeteilt hat, dass er jetzt doch lieber in Bahrain leben will und also quasi ein Pendler ist für 600 Meilen. Aber ich glaube, mit diesem Gehalt kann er sich auch gerne mal einen Privatpiloten und eine Privatmaschine leisten, die ihn einfach dann jeden Morgen zum Trainingsgelände von Al-Nasser nach Saudi-Arabien fliegt. Ja, es ist einfach eine verrückte Geschichte. Die Zeiten sind verrückt. Und am Ende ist es einfach ein riesiges Geld für Villa, was wir jetzt aber dann doch schon wieder, ich würde sagen, besser reinvestiert haben. Und zwar kommen wir zu einem der größten Transfers dieses Winters. Marcus Rashford seit mittlerweile, glaube ich, 13 Partien von Amorim bei United nicht mehr berücksichtigt und nicht mehr aufgestellt worden. Und das zahlt er ihnen jetzt heim. Vielleicht ist es aber auch super für United, dass er jetzt endlich von der Gehaltsliste weg ist. Und zwar wird er ausgeliehen für den Rest der Saison nach Aston Villa von United. Die sichern sich wohl eine Kaufoption, so im Bereich 45 Millionen und zahlen 75% des Gehalts, was noch mehr werden kann durch etwaige Bonuszahlungen, wenn er wirklich gut performt. Ja, Emery ist wohl ein riesiger Fan von Rashford und ist überzeugt, dass er mit dem richtigen Coaching ihn wieder zu einem der weltbesten Angreifer machen kann. Natürlich eine überragende Offensive, wenn das ausgehen und aufgehen würde mit Rashford, Watkins, Rodgers, Malen, und vielleicht noch einigen Transfers mehr.
War überfällig, dass diese Trennung von Rashford und United jetzt endlich umgesetzt wird. Der Abnehmer ist am Ende Aston Villa. Dortmund war auch lange in der Verlosung, waren wohl auch intensiv dran, hat aber finanziell nicht hingehauen, mit dem Gehalt einfach noch ein zu großes Paket gewesen für die Borussia. Jetzt ist es eben so, dass Emery seinen Spieler bekommt. Was ist dein Bauchgefühl? Mich würde es wirklich interessieren. Löst der Name Rashford immer noch Hype, Vorfreude aus oder ist da auch viel Pessimismus dabei, weil ja sein Name, seine Reputation in den letzten Jahren schon auch sehr gelitten hat?
Also zuerst war ich kritisch und habe mir gedacht, das ist schon ein großes Risiko, vielleicht ein zu großes Risiko, lass die Finger von dem Mann, der hat so ein bisschen die Liebe für den Fußball verloren. Aber ich glaube, der Wechsel zeigt schon, dass er es nicht hat. Weil er hätte auch einfach bei United sitzen bleiben können, auf der Tribüne hätte er sein Gehalt einstreichen können. Aber anscheinend will er es nochmal irgendwie allen beweisen. Hat natürlich auch wirklich ein unfassbares Gehalt, wovon jetzt eben Villa den Großteil bezahlt. Aber ich glaube, er wurde auch häufig schlechter geredet zuletzt, als er wirklich war. Diese Saison hat er eine Torbeteiligung pro 141 Minuten gesammelt. De Bruyne nur eine alle 165 Minuten. Anthony Gordon, der nach wie vor wirklich in aller Munde ist, 148 Minuten. Also ich will damit sagen, er wurde auch einfach nicht mehr aufgestellt. Also er konnte sich ja gar nicht zeigen. Und deswegen konnte er auch jetzt zuletzt keine schlechten Leistungen mehr zeigen, weil er einfach nicht mehr aufgestellt wurde. Und ich glaube, wenn du wirklich Rashford ein paar Wochen gibst, Emery ist jemand, der auch Arbeit gegen den Ball schätzt, der genau will, dass du weißt, wo du wann zu stehen hast, dass du die Abläufe kennst. Das muss Rashford erstmal alles reinbekommen. Aber er zählt für mich nach wie vor zu den besten Abschlussspielern Europas. Er passt auch perfekt zu Villas Konterspiel, was ja auch häufig dann über die Außen geht. Und sie brauchen halt wirklich einfach torgefährliche Leute, Villa, weil da ist jetzt die Torgefahr mit Watkins, Ramsey, Bailey nicht immer so gegeben. Und ich glaube, am Ende könnte es wirklich eine Win-Win-Situation sein. Und wenn der wirklich aufgeht, stell dir mal vor, der macht jetzt irgendwie 10 Tore in der Rückrunde, dann haben die am Ende einen Spieler für 40, 45 Millionen, der noch vor 2 Jahren 30 Tore in der Saison gemacht hat.
Insgesamt war Villa einfach super aktiv, nochmal hinten raus. Der Transfer von Asensio können wir hier noch nicht 100% confirmen, aber scheint auch auf der Zielgeraden zu sein. Also damit ein weiterer Spieler für diese Halbräume, Zehner-Positionen. Buendia, einer, der vorher in diesen Räumen unterwegs war, macht genau die entgegengesetzte Bewegung, hat Villa jetzt schon fix verlassen. Es geht in die Bundesliga zum amtierenden Meister. Bayer Leverkusen hat sich da verstärkt, kommt zunächst per Laie, dann soll es aber eine Kaufoption geben, rund um die 20 Millionen. Hat auch in seiner ersten Partie direkt richtig auf sich aufmerksam gemacht. Also das könnte vielleicht noch was werden, wo man sich im Nachhinein ärgert. Aber Fakt ist, viel Bewegung und viele, viele Spieler, das finde ich so interessant, für dieselben Positionen, für den Zehner, für diese Halbposition. Du hast jetzt mit Asensio, Rashford und malen drei Leute, die da zu Hause sind. Ich bin hochgespannt, wer da jetzt wirklich auf Spielzeit kommt, weil rein mathematisch kannst du schon nicht alle drei aufstellen. Das heißt, ein, zwei davon werden nur ab und zu reinrotieren.
Ja, auf jeden Fall hat Unai Emery da viele Wünsche erfüllt bekommen. Rashford, jetzt wahrscheinlich noch Asensio, malen ja auch schon. Das ist auf jeden Fall mächtig Offensivpower. Klar ist, dass Aston Villa viele Wettbewerbe gleichzeitig jonglieren muss. Sie haben die Premier League, sie haben die Champions League, wo sie ja unter die ersten 8 gekommen sind. Was natürlich auch eine super Leistung von ihnen war. Nach wie vor auch im Pokal vertreten. Und zuletzt wurde es einfach zu viel. Du hast gemerkt, die Leistung leidet extrem unter der Belastung, zu viele Verletzte immer wieder und dann auch Spieler, die leider jetzt gerade qualitativ an ihre Grenzen kommen. John McGinn, der ist mit Villa aus der Championship damals aufgestiegen in die Premier League und soll jetzt Champions League spielen und im Ligakampf um die Champions League auch weiterhin dabei sein. Das kann der auch häufig mal machen. Der ist ein Leader, der ist ein Beißer, aber die Qualität, die reicht einfach häufig nicht mehr ganz aus und ich glaube, da weiß Emery, dass sie jetzt so langsam auf die nächste Stufe kommen müssen. Und das haben sie jetzt eben perfekt getan. Und was auch klar ist, dass auf jeden Fall nachher lange Gesichter auf der Bank produziert werden. Weil am Ende hast du jetzt einen Ramsey, Rashford, Watkins, einen Asensio vielleicht noch, Malen, Bailey, McGinn. Die wollen alle spielen und die können aber nicht alle spielen. Und da wird am Ende die Frage sein, wie teilst du das auf? Gibt es dann irgendwie für die Liga ein Team, für die Champions League ein Team? Wahnsinnig spannendes Projekt auf jeden Fall.
Der Kader wird größer, noch nicht ganz auf Chelsea-Niveau, aber viele, viele Optionen. Chelsea, das Stichwort, die haben nämlich ein bisschen ausrangiert, einer, der diesem großen Kader und den vielen Optionen bei den Chelsea-Flügelspielern zum Opfer gefallen ist, ist Joao Felix, war auch ganz lange bei Villa im Gespräch, die wollten ihn richtig gerne haben. Damals gab es aber ein Hin und Her und man wollte wirklich Geld sehen, keine Laie. Was auch wohl mit reinspielte, ist, dass natürlich beide Konkurrenten sind fürs internationale Geschäft. Deswegen hat sich das am Ende zerschlagen und es gibt jetzt eine Leihe und keinen Verkauf. Aber es geht Richtung Italien. AC Mailand hat den Zuschlag bekommen. Das als Info generell. AC Mailand sehr spannend unterwegs hier in den letzten Tagen. Haben auch noch Jimenez, den Stürmer von Feyenoord, geholt, der gegen Bayern ja auch richtig gut aussah. Also da ein spannendes Projekt am Start. Sind ja hier auch mit dem Serie A Talk reingestartet in die Folge. Das hier als kleines Update zum Mailänder Club. Die haben sich nochmal richtig verstärkt mit den zwei Spielern. Einfach eine Top-Truppe, auch mit Leao vorne. Das kann schon Spaß machen. Aber natürlich aus Premier League-Sicht das Wichtigste, Chelsea dünnt ein bisschen aus.
Radio Italia heute hier. Ja, auf jeden Fall auch eine sehr coole Truppe, die sie da zusammen sammeln. Und Joao Felix, sehr interessant, weil natürlich, wen überrascht es, auch Aston Villa war an Joao Felix interessiert. Aber da wollte Chelsea dann doch nicht an direkten Konkurrenten verleihen. Da wollten sie dann, glaube ich, nur eine ganz, ganz große Kaufsumme erlauben. Aber da hat Villa auch nicht mitgespielt. Und am Ende ist jetzt die Leihe nach Italien geworden. Finde ich irgendwie enttäuschend, weil jetzt schafft João Felix anscheinend wieder nicht in der Premier League dauerhaft Fuß zu fassen und wird jetzt wieder rausverliehen. Finde ich schwierig, ob er nochmal zurückkommt, wirklich auch mit einer großen Chance auf Premier League Fußball bei Chelsea, wage ich irgendwie zu bezweifeln. Dann haben wir noch einen großen Transfer und diesmal nicht mit Italien, sondern eher mit Bundesliga-Bezug. Und zwar kommt Tell von Bayern München anscheinend nach Tottenham. Eine wahnsinnig spannende Posse da. Soll anscheinend schon abgesagt haben, vergangene Woche. Und jetzt am Deadline Day ist er wohl auf dem Weg nach Nordlondon und soll da der neue Akteur von Ange Postecoglou werden. Wohl per Laie ohne Kaufoption.
Sehr hektische Transferposse. Also angeblich gab es da auch ein fixes Angebot über knapp 60 Millionen, wo dann wohl der Spieler Nein gesagt hat. Also das Ganze ein bisschen undurchsichtig. Also auch hier unser neuester Stand noch ohne Gewähr. Das Ganze sehr, sehr aktuell. Aber wir können wohl vermelden, dass Tell bei Tottenham jetzt zur Unterstützung wird, ohne Kaufoption. Das heißt, die Bayern-Fans bekommen ihren Wunsch. Ich habe da auch mit einigen gequatscht und wirklich das Standing von Tell bei den Bayern Verantwortlichen, aber auch vor allem bei den Fans ist extrem hoch, weil es ein sehr ungewöhnlicher junger Spieler ist, in dem Sinne, dass er nie meckert, sehr, sehr bodenständig ist, immer das Ziel wieder formuliert hat, sich bei Bayern durchsetzen zu wollen, hat das wieder und wieder versucht und Leinen ausgeschlagen. Das Ganze aber eben jetzt ohne Erfolg und jetzt wird langsam die Reißleine gezogen, in dem Sinne, dass er es doch woanders probieren muss. Und da den Zuschlag zu bekommen, ist, glaube ich, wirklich stark. Ist einer, der viel mitbringt, Riesenpotenzial, sehr zielstrebig, gute Abschlüsse, gut im 1 gegen 1. Und Tottenham bei den Verletzungssorgen vorne ein bisschen zu entlasten, kann ich mir gut vorstellen. Mit dem Spielwitz, ich glaube, er wird gut harmonieren mit Son und Kulusevski. Das Ganze ist schon vielversprechend und ich bin gespannt, wie er jetzt in den wenigen Monaten zur Soforthilfe werden kann oder eben nicht.
Ja, Solanke kann einfach nicht fit bleiben. Ist ja für viel Geld gekommen, aber kann irgendwie nicht ganz der Mannschaft dauerhaft helfen. Und da holen sie jetzt eben Tell per Laie, finde ich einen guten Deal. Haben hier auch gewonnen am Wochenende die Spurs in Brentford. Ganz wichtiger Sieg. Man muss es sagen, im Abstiegskampf, weil sie ja echt da unten stehen. Jahnelt mit dem Eigentor und dann nachher noch Sarr mit dem 2:0. Würdest du jetzt sagen, dass Tell wirklich sowas wie ein Gamechanger sein kann für Postecoglou, weil sie brauchen ja wirklich wie verzweifelt jemanden, der da vorne wirklich die Dinger reinmacht und einfach dauerhaft torgefährlich ist.
Also ein Tell in Topform an einem richtig guten Tag ist dieser Gamechanger. Das haben wir schon in Ansätzen gesehen und da bin ich fest von überzeugt. Problem ist, kriegt man diesen Tell? Und das glaube ich eher nicht. Hat wirklich wenig gespielt diese Spielzeit, kaum Einsätze bekommen, nie mal über die volle Strecke des Spiels, nie wirklich 90 Minuten gesehen. Und das braucht Zeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er von Anfang an dieser Impact sein kann, aber ich glaube, er kann sich hinentwickeln. Und wenn er ein paar gute Wochen hat, Erfolgsmomente persönlich, einfach mal einen Ball irgendwie reinrutscht, glaube ich schon, dass er ein Momentum entwickeln kann. Aber klar ist, wenn das jetzt wirklich nur auf diese Rückrunde beschränkt ist, ist es wenig Zeit, um in Fahrt zu kommen.
Okay, ich bin richtig gespannt auf ihn. Also ich habe Lust. Ich glaube auch, dass dieser Spurs-Fußball generell, dieser Power-Fußball, häufig auch so ein bisschen All-in-Offensiv, dass der eben gut liegen könnte. Ich glaube, dass er auch viele Torchancen bekommt, wenn er denn regelmäßig spielt. Und was ich so von ihm gesehen habe, glaube ich schon, dass der Junge einfach eiskalt vorm Tor sein kann mit dem richtigen Lauf. Und das ist schon ein sehr spannender Transfer, auch perspektivisch, wenn Solanke wieder zurückkommt. Bin ich schon sehr gespannt drauf, was die beiden da vielleicht auch zusammen zustande bekommen können. Das soll es dann bis hierhin erstmal die Transfers gewesen sein. Aber wir haben noch was ganz Spannendes vorbereitet. Und zwar hatte uns ja Jorin geschrieben über PayPal erstmal die finanzielle Unterstützung. Vielen Dank dafür. Plus die Bitte damit verbunden, ob wir nicht mal ein Trikot-Ranking machen können. Danke euch für die Top-Unterhaltung. Hoffen wir, Liverpool holt das Ding. War die weitere Nachricht. Im Moment sieht es zumindest gut aus für Liverpool. Und ja, aufgrund deiner Unterstützung machen wir natürlich auch das Trikot-Ranking. Und wir haben uns da beide mal ein bisschen durchgeschaut durch die Trikots der Premier League. Grundsätzlich bin ich jemand, der Trikots sehr gerne mag. Ich habe auch viele Retro-Trikots, natürlich vorzugsweise von Aston Villa, aber mittlerweile auch von Henry bei Arsenal. Dann habe ich auch eins von Liverpool, von Torres damals noch. Also Trikots sind schon irgendwie auch mein Ding. Und ich fand so von den größeren Clubs Liverpool und Arsenal dieses Jahr sehr, sehr gut. Liverpool, das passt einfach perfekt, diese knallige Farbe. Und Arsenal ist, finde ich, klassisch, aber nicht so hässlich wie die von vielen anderen. Also ich muss sagen, von den größeren Vereinen waren das so meine beiden Picks. Ich habe gleich noch einen Undercover-Pick auch.
Ja, okay, schon mal spannend. Also ich bin auch ein Fan davon geworden. Bei mir hat sich das so ein bisschen entwickelt. Auch über viele Trikot-Rankings, die ich mir einfach angeguckt habe. Hat natürlich in so einem YouTube-Format einfach nochmal deutlich mehr Charme, wenn sie eingeblendet werden.
Wir können es nicht
Also
zeigen, ja.
richtig, ihr müsst jetzt quasi ein bisschen mitspielen, wenn ihr das aktiv mitmachen wollt. Einfach parallel ja, Web öffnen, Trikots angucken, gibt es richtig gute Überblickseiten. Dann könnt ihr parallel sehen, worüber wir sprechen. Zeigen können wir es euch nicht. Inhaltlich bin ich aber dabei. Arsenal, Liverpool, sehr klassische Sätze, sehr gut. Ich muss auch sagen, United würde ich mit reinnehmen. Finde ich den ganzen Trikotsatz echt stark. Ja, ist so. Und auch letztes Jahr, ich glaube, das war das Grün-Weiße, ist ja auch extrem durch die Medien gegangen. Da hatten sie schon guten Treffer dabei. Was dann, glaube ich, auch regelmäßig so einfach als T-Shirt-Ersatz gerockt wurde, also mit einer Jeans, das hatte schon was, quasi weg vom Sport und mehr so zum Modeaccessoire. Also das für mich ein Trikot, was dazu gezählt hat, dieses Jahr auch stark. Und sonst bei den Top 3 bin ich tatsächlich noch bei Villa gelandet. Da gefällt mir das dritte Trikot richtig gut. Bin ich mal gespannt auf deine Einschätzung. Ein bisschen ja off-topic quasi im Sinne von andere Farbe, aber das hat mir stark gefallen. Plus Ipswich. Auch da eigentlich ganzer Trikotsatz und insbesondere das Auswärtstrikot.
Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Nehmen wir das Heimtrikot als Referenz oder also das erste Trikot oder was nimmst du jetzt? Weil ich habe jetzt nur halt die Heimtrikots geschaut. Das ist jetzt für mich das Aushängeschild. Und ich muss jetzt zum Beispiel sagen, da war jetzt United unter meinen Flops. Weil das Heimtrikot von United, das finde ich mal ziemlich unansehnlich. Also vor allem aufgrund halt des riesigen Sponsornamens, der auch für mich furchtbar für ein Trikot ist, muss ich sagen, das Heimtrikot von United hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Und auch Villa. Also deine beiden guten Picks sind meine Flops. Also Villa finde ich auch eigentlich unterdurchschnittlich. Ich finde, das mit dem Sponsor sieht überhaupt nicht gut aus, der Schriftzug, die Farbe nicht. Also irgendwie auch überhaupt nicht mein Geschmack, obwohl ich halt Villa-Fan bin. Aber das Trikot gefällt mir diese Saison auch nicht. Jetzt von den Heimtrikots ausgehend.
Ja, fair. Also ich bin quasi in die einzelnen Trikotsätze nochmal reingegangen und fand bei Villa das dritte Trikot stark, das ist das blaue. Bei Ipswich war es das Auswärtstrikot und bei United das Auswärts- und dritte.
Okay.
Also ich bin da so ein bisschen in die Differenzierung reingegangen, kann aber verstehen, dass du bei den Heimtrikots jeweils nicht so begeistert warst. Das ist ja meistens das Trikot, wo so am wenigsten ausprobiert wird, am wenigsten Mut drin ist.
Ja, das stimmt. Hast du jetzt noch irgendwelche Flops hier? Hast du noch irgendwelche Fashion-Rants abzugeben? Du bist ein Fashion-Papst, das wissen wir alle.
Geboren dafür. Nein, überhaupt nicht. Ich muss aber sagen, das Chelsea-Heimtrikot ist so gar nicht meins. Also dieses Lava-Lampen-Muster.
Okay.
Ich habe wirklich versucht, mich über die Monate jetzt dran zu gewöhnen. Ich mag es einfach nicht. Persönliche Präferenz, da bin ich raus. Selbe gilt für Leicester auswärts. Ich weiß nicht, ob ihr es vor Augen habt. Das sind so Farbkleckse, die überall an den Seiten sind. Finde ich einen drüber. Und auch das Spurs dritte Trikot in grün und dann in allen Grüntönen, die man sich vorstellen kann, gemischt. Das sind so die drei Trikots, da kann ich nicht viel mit anfangen und die würde ich sehr ungern selber tragen.
Wahnsinn, wie du da jetzt ins Detail reingegangen bist. Also, man könnte jetzt meinen, dass du bei irgend so einem Ausstatter arbeitest. Du hast ja durch die Trikotsätze gearbeitet, dieser Ethos, den feiern wir einfach. Leute, wenn ihr jetzt noch ein spezielles Trikot habt, was Robin Held mal für euch analysieren soll, gerne auch irgendwie das dritte Trikot von 1978, dann müsst ihr es halt genauso machen, ne? Dann über PayPal geht's, finanziell auch supporten, bitte, und dann könnt ihr auch irgendwie eine Frage stellen und dann werde ich damit Robin Held beauftragen, der sich dann da in die Trikot- und Fashion-Ideen der einzelnen Clubs reinarbeitet. Und ja, ich fand es mal was ganz anderes. Wir haben anscheinend modische Differenzen. Ich glaube, man kann es so zum Punkt bringen.
kann man so sagen. Du im Heimtrikot-Ranking quasi unterwegs gewesen. Von mir noch ein paar Einwürfe über Auswärts- und dritte Trikots. Vielleicht, wenn ihr das parallel aufgemacht habt, könnt ihr irgendwas davon mitnehmen. Wenn nicht, dann nicht. War mal ein kleiner Exkurs durch die Frage. Ich fand es ganz witzig, mich vorher damit zu beschäftigen. Gut. Ja, vielleicht machen wir es ja nächstes Mal vor der Saison. Würde es natürlich noch mehr Sinn machen. Aber das war es erstmal für das Trikot-Ranking 24-25.
Korrekt, und wir gehen zu den Ergebnissen über des 24. Spieltags. Forest schlägt Brighton mit 7:0. Wahnsinn. Fulham schlägt Newcastle ebenfalls überraschend auswärts mit 2:1 und beendet damit auch Newcastles guten Lauf. Everton, nächste Überraschung, ist einfach echt ein geiler Spieltag. Everton schlägt Leicester zu Hause mit 4:0. Und wie offen Leicester hinten war, das konnte man sich ab und zu echt nicht mehr anschauen. Also Everton macht sich gerade richtig gut unter David Moyes und das war irgendwie fast schon zu erwarten. Southampton schlägt Ipswich auswärts mit 2:1, vielleicht ein Lebenszeichen von ihnen. Liverpool trotzt Bournemouth den Sieg ab, 2:0. Mo Salah, beide Tore, die Lebensversicherung.
Ja, was Salah für Liverpool macht, ist absurd und er schreibt es Woche für Woche weiter, auch in diesem Spiel. Gerade dieser zweite Treffer, das ist Vintage Mo Salah, wie er den Abschluss nimmt, wie er den überlegt hinten reinsetzt. Das ist einfach Weltklasse. Und das eben gerade in einem Spiel gegen Bournemouth, wo es richtig unangenehm ist, auswärts. Liverpool war hier auch nicht durchgehend am Drücker. Bournemouth hatte gute Phasen, hatte auch Chancen. Also das Ganze hätte auch zu gewissen Phasen des Spiels kippen können. Aber tut es dann am Ende nicht, weil Liverpool eben Mo Salah hat, der hier mit seinen zwei weiteren Treffern marschiert. Ich habe auch irgendwo noch so ein Funfact gelesen, dass Mo Salah und Alisson das beste Premier League-Duo sind, was Goals und Assists angeht, wozu Alisson 0 beiträgt. Also als kleiner Funfact zu den Zahlen von Mo Salah. Absolut absurd.
Ja, und jetzt ist ja Premier League spielfrei nächstes Wochenende, weil der Pokal ist. Aber Liverpool muss trotzdem nochmal ran diese Woche. Und zwar gegen Everton im Premier League Derby am Mittwoch, das Nachholspiel. Dann wird die Tabelle also wieder egalisiert und alle sind auf dem gleichen Stand. Auch ein schwieriges Auswärtsspiel, aber ich denke, da sollten sie mit der jetzigen Form durchkommen. Die Wolves schlagen Aston Villa, sehr enttäuschend für mich, 2:0, keinen weiteren Kommentar. Nächste Partie, wo wir drüber sprechen können, ist dann Crystal Palace gegen United und Mateta macht den Doppelpack hier, 2:0 und Palace gewinnt hier. Und fast schon irgendwie folgerichtig, sind einfach die gefährlichere Mannschaft am Ende. Und Mateta mit einem coolen Jubel vor den Heimfans haut da irgendwie die Eckfahne um. Und das ganze Palace Away End macht es einfach mit und haut da einfach diesen unglaublichen Boom laut raus. Sehr cool.
Bei dem Spiel gab es leider noch eine schwere Verletzung, vermutlich. Lisandro Martinez musste vom Platz getragen werden, gab eine Knieverletzung, wo er wirklich Millisekunden danach schon anzeigt, dass er raus muss. Sah gar nicht gut aus. Ich habe noch keine aktuelle Diagnose, aber das nur der Vollständigkeit halber.
Ja, Tottenham schlägt Brentford, wie gesagt, auswärts mit 2:0. Dann kam das große Spiel Arsenal gegen Man City, 5:1 für die Gunners, die damit Liverpool in der Premier League auf den Fersen bleiben. Und heute am Montag dann noch das Spiel in London zwischen Chelsea und West Ham. Zum Schluss bitte noch einmal dein Spieler des Spieltags.
Ich kombiniere an der Stelle gerne meinen Spieler des Spieltags mit der Trainerentscheidung des Spieltags, weil es für mich beides auf einen Mann fällt, und zwar auf Thomas Partey. Arteta setzt für mich den Mann wieder genau da ein, wo ich ihn liebe, auf dieser tiefen Sechs. Der war so eklig, trifft dann auch noch vorne. Deswegen ist er individuell mein Spieler des Spieltags und für mich diese Entscheidung, ihn in die Mitte des Spielfelds zu setzen, gegen dieses geschwächte City, gegen diese fehlende Körperlichkeit von City, genau richtig, da nicht quasi Declan Rice einen nach hinten zu ziehen und offensiver zu spielen mit einem zweiten spielerisch starken Achter, sondern eben beide auf dem Platz zu haben und Thomas Partey als klaren Sechser. Das war für mich wahrscheinlich der Schlüssel zu diesem klaren Sieg gegen City.
Ja, stimme ich dir zu. Ich habe dieses Mal Nur ein Spieler, und das ist Matheus Cunha von den Wolves, der hier auch trifft gegen Aston Villa und nachher den Sack zumacht zum 2:0, auch ein sehr schönes Tor. Und ich werde ihn deswegen auch, weil er wohl seinen Vertrag verlängert. Er wurde ja sehr umworben von großen Vereinen. Arsenal soll wohl interessiert gewesen sein, auch mit einer großen Summe. Und er spielte echt eine super Saison bei den Wolves. Und ja, wird wohl verlängern seinen Vertrag. Hat da jetzt auch ein Statement gesetzt gegen Aston Villa. Hat auch auf ja, das Vereinslogo gezeigt. War wohl sehr emotional, auch nach seinem Tor. Und auch mal nicht schlecht, sowas zu hören. Finde ich sehr schön. Wir bleiben euch ebenfalls erhalten. Ihr uns hoffentlich treu. Wenn das so ist, dann folgt uns überall, wo ihr uns finden könnt. Gebt uns bitte eine gute Bewertung, das hilft uns auch immer sehr. Den PayPal-Link zur Unterstützung findet ihr in der Beschreibung der Folge. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.